Hallo und herzlich willkommen bei den Pin-Up Dogs. Ich bin Johannes.
Ich bin Torben.
Ich bin Ines. Moin.
Ja, es freut mich sehr, heute Weihnachten 2020, unsere, nicht Jubiläumsfolge, aber wir machen das Ganze jetzt schon seit 2 Jahren und sogar ein bisschen länger. Und ja, es ist ein bisschen komisch, Covid hat uns auch eingeschränkt. Wir mussten Ines schon per Zoom hier zuschalten. Wir hoffen, dass das gut funktioniert. Bitten etwaige Verzögerungen, Hallgeräusche, laute Atemgeräusche von einzelnen Beteiligten oder sonstige Dinge zu entschuldigen. Wir geben uns aber ganz viel Mühe und haben vorher ausgiebig die Tonqualität getestet und Ines sogar ein neues Headset auf postalischem Wege zukommen lassen. Also wir haben alle Register gezogen, damit wir heute eine einigermaßen adäquate Tonqualität bekommen.
Ja, dazu haben wir noch eine kleine Neuerung. Wer auf unserer Homepage war, hat es vielleicht schon gesehen, die meisten wahrscheinlich nicht, weil es erst seit gestern online ist. Es gibt jetzt eine Registerkarte und einen Button Fördern. Was hat es damit auf sich? Wir machen jetzt seit 2 Jahren diesen Podcast und wir sind komplett werbefrei und nicht an irgendeine Uni gebunden, sondern machen das aus komplett eigenem Antrieb. Leider entstehen uns doch Kosten. Um das mal so ein bisschen aufzuschlüsseln, wir haben Serverkosten für doch erhebliche Mengen an Daten mittlerweile. Wir müssen Pizza bestellen andauernd. Das Bier kostet Geld. Aber auch tatsächlich Reisekosten, wenn wir zu Interviewpartnern fahren. Das Equipment, was wir mittlerweile hier haben, hat doch ordentlich Geld gekostet. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns was in den Hut werft, um uns bei der Bewältigung dieser Kosten zu unterstützen.
Ja, also mir wäre das auch persönlich sehr wichtig, damit Torben nicht immer bei mir betteln muss. Also nicht, weil er kein Geld hat, sondern weil ich immer auf den Finanzen sitze. Ja. Und wir würden uns einfach freuen, wenn ihr Interesse habt, explizit ausnehmen möchten wir Auszubildende und Studenten, von euch wollen wir gar nichts haben. Und es wäre uns auch wirklich wichtig, egal ob ihr uns was geben könnt, wollt oder nicht, es bleibt Foam, genau. Und es wird kostenlos bleiben und wir machen trotzdem weiter. Genau. Also es ist ja auch ein spannendes Hobby und wir lernen auch selber eine ganze Menge, auch von eurem Feedback. Aber es ist uns wichtig, dass wir uns jetzt diese Option wie andere Podcasts auch quasi erschließen.
Genau, und also wenn ihr uns etwas spendet, nehmt einen kreativen Überweisungsgrund bei PayPal, wie auch immer, einen kreativen PayPal-Grund und wir werden die kreativsten in jeder Sendung kurz verlesen.
Genau. Gut. Also ihr müsst jetzt keine komischen Namen da oder so haben, aber nette Grüße und dann werdet ihr auch lobend erwähnt. Ansonsten Autogrammkarten haben wir immer noch nicht, die würden wir sonst auch meistbieten versteigern. ja, jetzt haben wir es geschafft, wieder 2 Minuten schon darüber zu reden, obwohl wir das eigentlich nur ganz kurz ankündigen wollten. Also das lässt für heute hoffen, dass wir eine ganz lange Folge wieder schaffen werden. Machen wir weiter mit unseren Kommentaren, von denen wir doch wieder einige bekommen haben,
Torben. Genau. Felix macht mich auf einen Versprecher aufmerksam. Ich habe in der Arzneimitteltherapie des letzten Monats über Droperidol einmal Droperidol als Dopaminrezeptor-Agonist bezeichnet. Das ist natürlich ein Antagonist. Wenn ich das gesagt habe, war das wirklich ein Versprecher.
Das will ich jetzt auch behaupten an
deiner Stelle. Ich habe es nicht nachgehört. Und ich möchte mich auch in dem Zuge über die Atemgeräusche in der letzten Folge dafür entschuldigen.
Wir haben ja schon besprochen, dass du nicht mehr atmen sollst. Ne?
Ich gebe mir Mühe. Irgendwie war meine Mikroeinstellung da nicht optimal.
Ja, jetzt ist wieder die Technik schuld. Ja, wir haben von Marc noch einen Kommentar bekommen. Marc hat völlig richtig mitbekommen, dass Nazel 0,9% nur für Nudeln ist und nicht in den Patienten gehört. Und er fragt jetzt ja, wie ist das denn eigentlich mit der 100 Milliliter Nazel 0,9%, die auf Rettungsmitteln und auch in Kliniken so als Kurzinfusionsdosis vorgehalten wird. Lieber Marc, das ist ein sehr berechtigter Kommentar. Wir denken, dass es sich dabei um eine vernachlässigbare Dosis handelt und da jetzt nicht das Problem einer, das Risiko einer hyperchloremischen Azidose besteht und man da jetzt nicht deshalb auf andere Lösungen umschwenken muss oder aufwendig jetzt 100 Milliliter Ringerlösung aus einer anderen größeren Infusionsflasche in ein, ich weiß gar nicht, in was für ein Verhältnis umfüllen soll. Es gibt im Prinzip keine
Perfusorspritze,
wie auch immer. Perfusorspritze könnte man machen, aber ja. Das steht Kosten-Nutzen in keinem Verhältnis.
Zumal Johannes oder ich weiß ich gar nicht mehr, in einem der letzten Podcasts ja auch die Studie hatten, wo gesunden Patienten während einer OP, ich glaube 2,5 Liter Nazid verabreicht
wurden. War meine Studie noch, ja.
Und das ohne schwerwiegendes Problem war. Da haben wir damals zur Einschränkung gesagt, dass das gesunde Patienten waren in einem OP-Setting und keine Schockpatienten auf einer Intensivstation, die ja deutlich mehr als 2,5 Liter, also mit 2 Liter bei einem septischen Schock, da fange ich ja nicht mal an, muss man sagen. Da kommt man ja in eine Schicht meistens schon so auf 10 Liter.
Genau, also
aber
und es war eine US-Studie.
Ja.
Die haben natürlich auch ein Faible für Nazel und wollen natürlich belegen, dass ihr Nazel viel, viel toller ist als unsere Ringer-Acetat-Lösung.
Genau. Julian geht auch auf eine von Johannes' Studien, glaube ich, ein, nämlich der Studien mit den Repetitionen im Podcast, also mit den Fragen, um da Inhalte zu wiederholen und dass das zu einem besseren Lernen führt. Und Julian fände das super, wenn wir das machen würden. Wir versuchen das, diesen Podcast mal einzubauen und gucken, ob uns das auch so gefällt oder ob wir das eher hinderlich in unserem Podcast-Ablauf finden.
Ja,
und dann könnt ihr gerne auch noch eure Meinung dazu abgeben.
Wir jetzt?
Nein.
Oder die Hörer?
Die Hörer, natürlich.
Also, nein, aber also was wir nicht machen werden, lieber Julian, ist, wir werden keine Anki-Karten schreiben, also sprich keine Karteikarten.
Ich musste erstmal googeln, was das überhaupt
und,
ist.
Und online stellen. Das möchten wir den Hörern überlassen. weil das doch, ehrlich gesagt, den Aufwand beachtlich sprengen würde, ja. Denke ich.
Ja, also ich habe so
keine Kapazität.
Keine Kapazitäten, da noch irgendwas zu machen.
Ja, ich habe auch noch einen schönen Kommentar bekommen, oder wir ja alle.
Julian hat noch einen anderen, hat noch was anderes. Das hast du überlesen. Er schlägt rollierendes Kochen vor.
Ja, ganz wichtiges Thema. Das habe ich mit Absicht überlesen.
Wir finden die Idee super. Ines und ich werden das auch umsetzen. Johannes bestellt dann immer was.
Ja. Was aktuell noch schwierig ist.
Genau,
zur Zeit. Da müsste ich die Pizza jetzt nach Zelle. Nach Zelle liefern lassen.
Ja.
Das wird teuer mit der Anfahrt, glaube ich.
Ja, also.
Sobald wir wieder zusammensitzen und in den Monaten, wo Zeit dafür ist, werden Ines und ich bestimmt mal abwechselnd auch was kochen.
Ja. Und von mir gibt es dann asiatisch, Pizza und Sushi im Wechsel. Ist aber auch ganz schön, finde ich. Ja, trotzdem habe ich passend zu dem Kommentar von Julian einen sehr netten Kommentar von Juliane bekommen. Also im Endeffekt haben wir die natürlich alle bekommen, aber ich kenne Juliane persönlich aus einem Medilern-Repetitorium vom Physikum. Ja, sowas habe ich mal gemacht. Da haben wir uns kennengelernt. Da habe ich auch meine
Ehefrau. Ich habe gar kein Physikum gemacht.
Ich auch nicht.
Ja, gut. Dann bin ich ja wenigstens ein bisschen entschuldigt. Bei dem Kurs habe ich auch meine Ehefrau kennengelernt. Das war auch ganz amüsant.
Ja, das hat sich ja gelohnt, ne?
Das hat sich richtig gelohnt. Und Juliane lebt jetzt im schönen Tirol. Da bin ich immer ganz neidisch.
Ja.
Und macht gerade ihren Turnus für Allgemeinmedizin. Und sie, oder ihren Turnus, und der schließt in Österreich mit dem Facharzt für Allgemeinmedizin ab. Und sie schreibt uns, dass das ja eine also sie fühlt sich optimal ausgebildet, um später auch als Notfallmediziner innerklinisch tätig zu sein, weil eben im Prinzip jedes Fachgebiet irgendwie mit abgedeckt ist in 3- bis 9-monatigen Rotationen. Liebe Juliane, ja, das finde ich toll, wenn das so ist. Ich weiß aber auch, dass der Turnus gerade in Österreich sehr zweischneidig diskutiert wird, dass es andere Leute gibt, die jetzt ganz spezielle Vorstellungen haben, was sie für einen Facharzt zum Beispiel machen wollen, also Onkologe werden wollen, und die fühlen sich eher in dieses System hineingezwängt.
Für mich als Nicht-Österreicher, muss das jeder machen, diesen Turnus?
Ja, den muss jeder machen für die Vollapprobation,
okay.
Um in Österreich die zu bekommen. In Deutschland gibt es dann wieder Ausnahmen, weil in Deutschland gibt es das AIP ja nicht mehr. Also wenn du als Österreicher mit einem Abschluss hierher gehst, musst du keinen Turnus machen. Mhm. Es gibt auch in Österreich mittlerweile Ausnahmen. Also wenn du ganz klar sagen kannst, du möchtest Anästhesist werden und hast zum Beispiel an der Uniklinik in Innsbruck eine Weiterbildungsstelle vom ersten Jahr an, dann ist das kein Problem sozusagen. Also dann kannst du auch den Turnus in dem Fach schon machen. Mhm. Erhältst dann am Ende aber nicht den Facharzt für Allgemeinmedizin, logischerweise. Und deine Chancen auf eine Stelle in einem beliebten Fach, sage ich mal, steigen natürlich mit dieser Vollapprobation. Also wenn du diesen Facharzt für Allgemeinmedizin dann schon hast. Ich glaube, für mich hätte ich mir das durchaus vorstellen können. Für mich wäre das was gewesen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es andere Leute gibt, die das blöd finden.
Ja, Im Endeffekt, der nächste Kommentar von Renan schlägt in dieselbe Kerbe. Renan sagt nämlich auch, dass der Allgemeinmediziner im Endeffekt der perfekte Grundstein für den Notfallmediziner ist, weil man, wenn man sich das richtig zusammenstellt, durch jede Fachabteilung rotiert und von jeder Fachabteilung etwas mitnehmen kann. Und ich glaube, da haben beide, ob jetzt Juliane oder Renan, durchaus recht, dass das dass der Allgemeinmediziner eine sehr, sehr gute Grundlage bieten kann. Ich glaube, das kommt aber sehr darauf an, in was für einer Klinik man tätig ist.
In welchem Bundesland man tätig ist, also für Deutschland jetzt?
Genau. In welchem Bundesland man tätig ist, was für den Allgemeinmediziner die Grundvoraussetzungen sind. Hier in Niedersachsen ist es ja tatsächlich so, dass man 3 Jahre Innere machen kann und danach einfach einfach in die Praxis verschwindet und nichts anderes gemacht hat. Oder sogar noch Abkürzungen zum Allgemeinmediziner machen kann, wenn man schon einen anderen Facharzt hat. Dann geht es sogar noch leichter, in Anführungszeichen.
Das, genau, also in Niedersachsen hat sich es ja gerade extrem nochmal verkürzt durch den wirklich bestehenden Ärztemangel, Fachärztemangel.
Besonders auf dem Land. Wenn du angibst, du willst auf dem Land eine Praxis kaufen, dann kriegst du das, geschenkt ist auch falsch. Ich will jetzt auch das nicht abwerten, aber dann kriegst du es wirklich sehr, sehr einfach, irgendwelche Sondergenehmigungen. Ich glaube, auch beim Allgemeinmediziner steht und fällt das, wie gut man sich seine Rotation da zusammenstellt und wie gut man dann als Rotant und nicht fest in der Abteilung verankerte Person gefördert wird. Weil ich glaube schon, dass in einigen Abteilungen der Unfallchirurgen der Allgemeinmediziner eher belächelt wird und nicht so ausgebildet wird wie ein richtiger Weiterbildungsassistent. Das ist jetzt eine Unterstellung und Unfallchirurgen war nur ein Beispiel, aber vielleicht wisst ihr, was ich sagen will.
Also ich weiß ziemlich genau, worauf du hinaus willst. Dass man dann zum Beispiel eher so der Stationsdulli in der Chirurgie ist und keine OPs macht. Wenn man es nur Notaufnahme wäre, wäre es dann okay, weil das wäre ja auch überwiegend das Spektrum, was man nachher in der Praxis dann abdecken muss.
Wie siehst du das, Ines?
Ich hatte noch nie jemanden, der Allgemeinmedizin im Krankenhaus machen wollte, also bei uns in der chirurgischen Abteilung, ehrlich gesagt. Deswegen, also da waren alle eigentlich nur die auch den Orthopäden und Unfallchirurgen als zukünftiges in der Praxis. Ich habe wirklich einen sehr motivierten Kollegen, der tatsächlich Allgemeinmed machen möchte und deswegen noch die chirurgische Komponente mit dazu holt. Und das ist wirklich ein sehr schönes, angenehmes, gemeinsames Arbeiten.
Ja. Am Ende steht es
gerade. Also angenehm arbeiten kannst du mit mir auch. Ich möchte nur kein Hausarzt werden.
Ich glaube, am Ende steht es mit der persönlichen Motivation und ob man jemanden findet, der Lust hat, einen vernünftig auszubilden.
Ja.
Und ich glaube, dann sind theoretisch alle großen Fächer eine gute Grundlage. Also ob es jetzt Innere ist, ob es Chirurgie ist, ob es, also und da auch die Unfallchirurgie durchaus mit drinne, ob es die Allgemeinmedizin ist. Die Anästhesisten, die sich ja immer gerne so als die Prototyp-Notfallmediziner sehen, haben, glaube ich, das Problem, wenn sie nur Anästhesie gemacht haben vorher, dass sie nicht gewohnt sind, mit vielen Patienten zu arbeiten und nicht gewohnt sind, häufig, das gibt wieder Ausnahmen, Entscheidungen zu treffen, dass Patienten ambulant bleiben oder der nicht gemonitorte Patient ist dem Anästhesisten ja fremd.
Tabletten, Suspekt. Ihr müsst Tabletten geben, nicht alles IV.
Genau.
Das ist so der Meister, glaube ich.
Deswegen.
Wieso? Wir geben doch orale Prämedikation, das sind auch Tabletten.
Oh, verrückt.
Ich würde das nicht mal von mir selbst behaupten, dass ich das so gut könnte. Ich bin aber trotzdem froh, dass ich 2 Jahre Innere gemacht habe, um zumindest dieses Defizit so ein bisschen auszugleichen.
Also ja, ist bei mir ja ähnlich wie bei Torben, aber ich merke für mich, dass ich jetzt viel so in der Präklinik und so in dieses klassische Anästhesistendenken verfalle. So nach dem Motto, naja, den müssen wir jetzt erstmal in die Klinik verfrachten, weil da müssen wir erst nochmal das machen, da müssen wir erst nochmal das machen. Naja, und dann ist er ja auch nochmal 3 Stunden an einem Monitor und wenn dann alles gut ist, dann können wir ihn ja wieder nach Hause schicken, so ungefähr. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Also ich glaube auch, dass Anästhesisten, man sieht das auch, finde ich, auf der Intensivstation häufiger mal, dass es schwierig ist, sobald es ein gewisses Overcrowding gibt, dass man eben sich nicht mehr auf 2, 3 Patienten nur noch fokussieren muss, sondern auf einmal priorisieren muss, für 10 Patienten zuständig ist und verschiedene Probleme nicht optimal lösen kann, sondern überall so ein bisschen Flickschusterei betreibt. Ja. Das will ich nicht rechtfertigen, dass das dann gut und toll ist, aber da ist der Anses, glaube ich, dann auch nicht nur der Prototyp vom Notfallmediziner.
Nee, glaube ich auch nicht.
Also wir haben zwar Skills, die wichtig und richtig in der Notfallmedizin sind, auf die wir später in diesem Podcast auch noch ausführlichst eingehen werden, aber Spoiler-Alarm. Aber die sicherlich nicht alleine einen guten Notfallmediziner ausmachen oder auch keinen guten Notarzt auf der Straße.
Und sicherlich auch eher die Skills sind, die man nur in den Extremsituationen braucht, während so die Grundlagen-Skills doch eher der gut ausgebildete Internist hat oder Chirurg, weil er es gewohnt ist, in der Notaufnahme diese Entscheidung zu treffen, bei vielen Patienten.
Ja, ja, da haben wir kurz noch diesen Weg doch noch gewagt. Wir hatten eigentlich vorher gesagt, wir wollen darüber gar nicht so sprechen. Aber
es ist, aber ja, es ist kurz vor Weihnachten, wir haben Zeit und wir sind in Lava-Stimmung.
Genau, dabei, ich möchte betonen, ich hatte noch keine alkoholischen Kaltgetränke heute Abend.
Ich auch nicht.
Vielleicht ist ja doch in deinem alkoholfreien Weizen was drin und du behauptest das jetzt nur.
Das ist noch nicht 18 Uhr, kann man noch ein bisschen warten.
Ja. Ja, das war unsere Kommentarsektion. Wir freuen uns sehr immer über jeden Kommentar, den wir bekommen.
Ja.
Es ist wirklich eine Freude, auch so ein bisschen mit euch ins Gespräch zu kommen und mehr davon, mehr. Aber jetzt kommen wir zu unserem vermischten Teil.
Genau, und da hattest du ja eine Anfrage, quasi wie ein Kommentar, dass wir etwas diskutieren sollen.
Genau, und zwar Navid hat mich angesprochen. Navid ist, oder angeschrieben, über Telegram, ja, das ist diese, da gibt es auch einen Kanal von uns und da gibt es auch einen Kanal von Attila Hildmann, den hoffentlich keiner abonniert hat.
Und ich gucke da ja zu meiner Schande regelmäßig rein, weil mich, das ist ja so eine morbide Faszination, diese Schwurbler.
Ja, das ist ja, wie schwerer Verkehrsunfall, wo man eigentlich weg
genau, will. Ganz genau.
Aber man muss ja noch mal kurz gucken. So. Egal, ich gucke da natürlich nicht hin. Ich war mal kurz in Querdenken Hannover in der Gruppe.
Oh nee.
Das war nicht auszuhalten. Also, und dann habe ich festgestellt,
dass Lokalvereinigung Querdenken.
Ja, so genau weiß ich gar nicht, dass ich mit meinem Klarnamen ja bei Telegram ersichtlich bin. Und das war mir dann doch ein bisschen zu heiß. Naja, ist auch egal. Da findet man mich nicht mehr. Aber ich wollte eigentlich erzählen, dass Navid mich angeschrieben hat. Und Navid ist einer der Gründer bzw. betreuenden Personen des Nerdfallmedizins Notfall-Channel. Notfallfälle-Channels. So, mhm. Das ist ein sehr schweres Wort. Und Navid ist Medizinstudent und er ist auch ein großer Fan unseres Podcasts, natürlich, was uns sehr ehrt. Und er hat gebeten darum, dass wir doch mal darüber sprechen, welches Fach wir so im Studium im Nachhinein als besonders wertvoll eingeschätzt hätten und in welchem Fach wir auch im Nachhinein sagen würden, ja, das war wie ich Bulimie lernen, das war im Prinzip für den Arsch, dass man das lernen musste. Und da habe ich mir jetzt mal ganz spontan gedacht, ich frage hier mal einfach in die Runde. Also ich habe ja klare Meinungen dazu, die meisten Fächer waren für den Arsch. Das stimmt natürlich nicht. Aber Ines, wie siehst du das? Welches Fach würdest du sagen im Nachhinein war für dich super wichtig und da hättest du einfach mehr noch investieren sollen, damit, weil es dir jetzt in deinem Alltag als klinisch tätige Notfallmedizinerin, präklinisch tätige Notfallmedizinerin, Orthopädin, Unfallchirurgin, was du jetzt brauchen.
Ich spreche ja ein bisschen für uns alle drei. Irgendwie, wir haben ja alle vorher eine Ausbildung gemacht, irgendwie, und bevor wir ins Studium gegangen sind, aufgrund dieser ganzen Wartezeit-Quatschgeschichte da irgendwie. Ich war mir schon so ein paar Sachen, die ich unbedingt lernen wollte im Studium, die aber nie so richtig dran kamen. Und das waren einerseits irgendwie Blutgerinnung und Antibiotika. Also klar, sie kamen irgendwie dran und dann hat man sie auch vielleicht mal 2 Wochen irgendwie bis zur Klausur verstanden und dann verschwanden die ganz schnell wieder irgendwie. Also man braucht sie immer. Also da lohnt es sich auch, wenn es vielleicht mal ein bisschen wehtut oder sowas, das ruhig mal ein bisschen mehr zu lernen oder sich da Notizen zu machen, irgendwie versuchen, also das sind auf jeden Fall wichtige Sachen.
Also, dass jetzt du jetzt Blutgerinnung Fach, sagst, das wundert mich ja nicht. Also das ist ja so ein bisschen dein Steckenpferd, aber
Fach, was ich jetzt persönlich immer doch nochmal ganz sinnvoll fand, war, also Anatomie lohnt sich für mich ja mehr als für euch irgendwie, ne? Ich muss Sono doch noch halt doch ab und zu.
Ja, so Plavian.
Ja.
Und dann
doch ein bisschen was nachschlagen, nochmal in Prometheus gucken und ähnliches. Also, das hat sich schon gelohnt. Was sich nicht gelohnt hat, war Physik tatsächlich, weil ich fand, die wichtigsten Sachen kamen in Physiologie alle dran. Und wie man jetzt eine Plattenkondensator berechnet, hat sich jetzt bei mir noch nicht ergeben irgendwie.
Aber du konntest Alter. Radiologie doch nur verstehen, weil du in Physik so gut aufgepasst hast.
Ganz bestimmt.
Sarkasmus.
Für Nuklearmediziner ist es vielleicht was anderes irgendwie, aber aus meiner Sicht hat sich dieses Physik, ich weiß nicht, ob ich jetzt jemanden mit einem Rollstuhl eine schiefe Ebene runterrollen lasse, irgendwie finde ich. Plus irgendwie, ich habe berechnet irgendwie, wie viel Elektronen von A nach B gehen, wenn ich geblitzt werde mit einem Auto irgendwie. Das hat mir jetzt auch von dem Strafzettel auch kein
Euro
bewahrt irgendwie, aber. Ja, das fand ich so ein bisschen, also gewöhnungsbedürftig. Mhm. Ja.
Also Fächer, unnötig. Die ich herausheben möchte, die mir was gebracht haben, nur weil Ines es gerade gesagt hat, das habe ich mir vorher gar nicht überlegt, ist Physiologie ist als Anästhesist unglaublich wichtig, weil es im Endeffekt angewandte Physiologie ist in vielen Sachen, was man so tut. Ob das jetzt Beatmung ist, da sind ganz viele physiologische Sachen, Herz-Kreislauf, es ist ja angewandte Physiologie, was man in der Anästhesie, gerade bei der Narkose, sehr, sehr häufig macht. Deswegen ist das, glaube ich, ein Fach, was ich auch im Studium jetzt gar nicht so schlimm fand, aber wo man gut aufpassen kann. Wo ich noch neben Gerinnung, da dachte ich manchmal, da hätte ich mehr aufpassen können, hat Ines ja gerade schon drüber gesprochen, wo ich noch dachte, da hättest du mal mehr aufpassen sollen, ist so Labormedizin. Das hört sich unglaublich dröge an, aber da wurde uns zumindest, das ist, glaube ich, immer so ein bisschen, wie die Uni das macht, aber uns wurde da schon versucht zu vermitteln, Sensitivität und Spezifität von einzelnen Laborparametern, wann macht es überhaupt Sinn, die zu bestimmen? Gibt es da Messungenauigkeiten? Also ab wann ist das signifikant, dass sich da was am Wert ändert? Das hat mich damals gar nicht interessiert, muss ich sagen. Und das ist im Nachhinein dann doch oft wichtiger, wenn dann der Kollege, ich meine, nicht böse, aber erzählt, ja, das CRP ist fällt und dann guckst du, ja, das CRP ist von 30 auf 28 runtergegangen. Das ist kein Fallen, das ist eine Undulation, das ist eine Messungenauigkeit. Also,
ja.
Dass man einfach das Bewusstsein für sowas hat. Ja. Was ich nicht gelernt habe, was ich auch immer noch unsinnig finde, ist Derma, obwohl ich mich
manchmal. Das ist schon sinnvoll.
Ich wollte gerade sagen, also
wie viele Leute haben das?
Das ist ja spannend. Also, erzähl mal weiter. Ich darf ja auch noch was sagen.
Also da hätte ich gerne mehr
gelernt. Ja, pst, verrate doch nicht alles.
Mit meinem besten Kumpel aus dem Studium hatten wir damals den Plan, alles, also die ganze Effloreszenzenlehre in Stelle umzubenennen. Es gibt
nur
Stelle. Du hast da eine Stelle. Eine rote Stelle.
Ich dachte, wie Pferdestall, irgendwie Stelle. Irgendwie.
Nein, mit E. Du hast eine nässende Stelle.
Und da schmieren wir erstmal Cortisol.
Aber wahrscheinlich sehen andere Leute das auch anders. Ich erkenne einen Herpes, weil das sieht man auf Intensivstationen ja doch mal häufiger. Was?
Du erkennst einen Herpes, sehr schön.
Ja, ich erkenne einen Dekubitus, ich erkenne auch einen Zoster, aber dann hört es auch auf. Und für alles andere hole ich Spezialisten.
Okay, jetzt darf ich was sagen. Fächer, wo sich im Nachhinein wirklich besser hätte aufpassen sollen, ich möchte das gleich aufgreifen, ist aus meiner Sicht Dermatologie. Also gar nicht mal so sehr, weil ich finde, dass Derma unglaublich schwierig ist. Aber weil es gerade tatsächlich häufiger mal so ist, dass irgendwelche Bekannten ankommen und sagen, ja hier, kannst du mal, was ist denn das? Meinst du, da muss, und das sollte ich irgendwem zeigen? Und dann sage ich immer, ja, das sollst du mal irgendwem zeigen.
Geh mal zu einem Arzt.
Der sich damit auskennt. Meistens ist es ja so, man wird ja eh nur das gefragt, was überhaupt nicht deine Stärke ist. Irgendwie.
Ja, also, genau, so. Aber auch auf Intensivstation ist es mir, da kann ich eine witzige Anekdote zu erzählen, und die beweist, wie wenig Ahnung ich von Dermatologie habe. Und zwar gab es mal eine Patientin, die hatte eine offensichtliche vaginale Pilzinfektion. Und da habe ich gesagt, das ist ja gar kein Problem. Da schmieren wir Amphotericin drauf.
Was?
Und dann hat das auch jemand umgesetzt. Und es hat für eine Woche dauerhafte Lacher gesorgt, weil Amphotericin einfach natürlich mega orange ist. Und
das ist doch nur für Mundschleim.
Ja, ach nee, orange. Wirklich, das weiß ich jetzt auch.
Oh Gott. Das kann ich noch gar nicht.
So, ja, also so viel dazu. Nein, also im Nachhinein, ich würde wirklich sagen, also ja, Torben kriegt sich jetzt nicht mehr ein, jetzt der Abend ist gelaufen. Es freut mich, dass ich dich so erfreuen kann mit so banalen Dingen.
Wie würdest du denn diese Stelle nennen?
Es war eine Stelle, es war auch definitiv ein Kandidat in irgendeiner Form. Näher kann ich das halt nicht eingrenzen. Ich wollte da jetzt auch keinen Abstrich nehmen.
Oh Gott, das wäre nicht schlecht.
Also, was ich euch sagen kann, es ist irgendwie weggegangen.
Gut. Also, vielleicht war es auch einfach so gefärbt irgendwie, dass es
das nicht ist auch egal.
Okay.
Es ist weggegangen und die Patientin ist nicht verstorben. So das ist es nicht weggegangen. So.
Gut.
Sehr schön. Egal. Es ist auf jeden Fall so,
dass... Auch Ines hat Pipi in den Augen.
Jetzt bitte kein Screenshot.
Ja, ich muss auch selber ein bisschen lachen. Aber es ist also, Ausschläge sind sehr wichtig.
Ich habe es immer noch nicht verkraftet. Na gut, ich muss mich jetzt zusammenreißen. Entschuldigung.
Ja. Und ich finde aber nicht nur diese Geschichte ist mir jetzt eigentlich spontan eingefallen. Ich wollte eigentlich eher auf Stellen, wie Torben sie nennt, hinaus, im weitesten Sinne. Also hätte ich besser aufpassen sollen. Es gibt auch noch andere Dinge, wie es sich lohnt, besser aufzupassen. Also Antibiotika, Antimykotika und antivirale Medikamente. Also definitiv, da hätte ich in Pharma ein bisschen besser aufpassen sollen, weil das ist sehr aufwendig, wenn man das hinterher nachholen muss. Und das ist immer wichtig und wird man auch immer wieder... gefragt und man braucht es einfach. Labor, was Torben gesagt hat, klar, super wichtig. Und wo sich es wirklich gelohnt hat, ist Physio. Also für uns, das würde ich schon sagen. Also auch so diese ganze Kreislauflehre, Atmungsphysiologie, aber auch Nervenphysiologie. Also einfach, dass man weiß, wie wirken die Medikamente.
Mensch, du spoilerst alles, was ich so nachher noch so erzählen würde.
Ja, sorry, das wusste ich jetzt ja nicht, aber und was, ja, ich habe ja schon gesagt, vielleicht soll ich ja was dazu sagen. Ich habe ja schon gesagt, ich hätte besser aufpassen sollen. Und Immunologie. Das ist jetzt natürlich, dieses ganze Antikörperzeug und so, fände ich auch super wichtig.
Ich finde zum Beispiel, Antibiotika wurde bei uns an der Uni gar nicht gut unterrichtet. Also das, natürlich war das drinne, aber da wurden dann ganz viel über Nebenwirkungen und so von Antibiotikern geredet, aber erstmal ein System, wann welches Antibiotikum Sinn macht. Klar, lokale Resistenzen und so, aber erstmal so ein Grundsystem aufzubauen, das wurde, muss
praktische
ich sagen,
Anwendung fertig.
Ja. Aber das finde ich auch nach wie vor super schwierig, auch bei meinem jetzt ABS-Modul 1. Da war auch ein Dozent, der sich ja mit dem Thema super gut auskennt, aber der hat es auch nicht geschafft, das verständlich zu machen, also mit welcher Systematik man da eigentlich vorgeht. Mhm. Also es war irgendwie so wieder, genau wie in der Uni. Dann denke ich so, also gut, muss man machen, damit man diesen Schein am Ende hat, aber es bringt uns jetzt auch nicht weiter. So, und Bulimie lernen, ich fand noch ein Fach, wo ich besser hätte aufpassen sollen. Und das wird jetzt keiner von euch, aber es hieß bei uns medizinische Informatik.
Okay.
Das war so medizinische Statistik. Das ist einfach nur, damit man sich das nicht mühsam hinterher aneignen muss, wenn man jetzt wirklich in einer Studie interessiert ist, wie funktioniert das denn, sondern dass man einfach Konfidenzintervalle und sowas alles irgendwie inhaliert hat.
Das stimmt. Fand ich tatsächlich sogar ganz, ganz gut gemacht bei uns. Das war ein Praktikum. Ich weiß nicht, es hieß nicht, wir hatten auch medizinische Informatik, aber
Biometrie,
das war.
Biometrie hieß das bei uns.
Was? Biometrie?
Stimmt, Biometrie hatten wir auch, das war so Schrägstrich alles.
Und da haben wir auch solche Beispielrechnungen gemacht. In dem Moment dachte man auch so ein bisschen, warum muss ich denn jetzt Sensitivität und Spezifität ausrechnen? Im Nachhinein, ich habe das damals begriffen und bis heute begriffen, behaupte ich jetzt, aber das war wichtig, dass man das hatte und das hat man vielleicht im ersten Moment gar nicht so begriffen, wie wichtig das ist, dass man sich mit sowas.
Ist natürlich für die klinisch-praktische Arbeit jetzt nicht essentiell. Aber für vielleicht die Umsetzung der Studien auf sein aktuelles Handeln dann schon auf Diskussionen mit Kollegen. Und Bulimie lernen, was fand ich sinnlos? Oder gibt es aber auch einiges? Histologie, Embryologie, Physik, Naturheilkunde und alternative medizinische Verfahren, Homöopathie war tatsächlich in Magdeburg, gab es einen Kurs dazu mit Globuli und wie man das verdünnt und so.
Oh Gott, Gott sei Dank nicht.
Ansonsten keine Fächer an sich, aber jegliche Art von schlecht gemachten Seminaren, studentischem Unterricht, das war absolute Lebenszeitverschwendung. Aber damit möchte ich schließen zu diesem Thema.
Ich fand es in Hannover ganz in Ordnung, also von daher.
Nee, ich fand das in Magdeburg auch überwiegend in Ordnung, aber es gab immer mal wieder sowas, wo irgendjemand verdonnert wurde, sage ich mal, ein Seminar zu halten oder weiß ich nicht, oder die das Seminar vielleicht auch schon seit 10 Jahren gehalten haben, aber es einfach nicht einen irgendwie in irgendeiner Form weitergebracht hat. Aber Torben, du hast bei Vermischtes, haben wir doch noch andere Dinge, oder?
Genau, ich habe noch etwas mitgebracht. Es gab mal wieder einen roten Handbrief und mal wieder einen roten Handbrief zu Novalgien. Und diesmal, weil Novalgien sehr selten, aber es soll Leberschäden, arzneimittelinduzierte Leberschäden hervorrufen. Und das soll potenziell zum akuten Leberversagen führen. Deswegen hat man sich entschieden, in Deutschland einen roten Handbrief zu Novalgien rauszugeben. Ehrlich gesagt stehe ich dem Ganzen sehr zwiegespalten gegenüber, aber ich wollte es zumindest erwähnen. Warum stehe ich dem zwiegespalten gegenüber? Ich habe das Gefühl, dass kein Medikament, was wir tagtäglich einsetzen, oder kaum eins, so gut untersucht wird wie Novalgien. Ja. Und man findet irgendwelche super seltenen Sachen, die wir, ich meine, wir setzen das ja auch auf Intensivstationen regelmäßig ein und die Leberwerte werden auf Intensivstationen bei uns gemonitort. Und wir haben das noch nie gesehen. Und Novalgien wird seit über 100 Jahren eingesetzt in Deutschland. Und das muss wirklich sehr, sehr selten sein. Natürlich muss man als Arzt dieses Risiko kennen. Deswegen finde ich diesen roten Handbrief richtig. Ja, weil man schon so ein bisschen drauf geprimed werden muss. Aber hier steht wieder, jetzt man soll dem Patienten darüber aufklären. Ganz ehrlich, worüber soll ich den Patienten denn noch aufklären? Ich meine, ich spritze dem jetzt als Anästhesist gesehen, ich spritze dem Medikamente, die machen, dass er aufhört zu atmen.
Das sage ich genauso.
Und gleichzeitig soll ich ihm aber erzählen, dass ganz, ganz selten, hier ist gar nicht angegeben, in was für einem Prozentsatz, Novalgien zu Leberschäden führt und eine Agranulozytose macht. Bei der Agranulozytose sehe ich sogar noch ein, dass der Patient die Symptome kennen muss, um gegebenenfalls darauf zu reagieren. Aber beim Leberschaden, ah.
Ja, die Frage ist, was definieren die denn als Leberschaden? Ist das in dem roten Handbrief näher definiert oder ist es einfach nur eine unspezifische Erhöhung der Transaminasen?
Na, hier steht akutes Leberversagen.
Das ist schon richtig kaputt, würde ich mal so sagen.
Mhm. Dieser rote Handbrief ist aber auch für einen roten Handbrief relativ kurz, muss man sagen. Wenn Symptome auftreten, soll das Medikament abgesetzt werden und die Leberfunktion kontrolliert werden.
Ja, also die Frage ist ja auch wieder, wem nützt sowas?
Genau.
Das ist vielleicht auch wieder so ein forensisches Ding irgendwie. Ich meine, die haben jetzt diese Häufung irgendwie, die ja irgendwo eingegeben wurde, muss man eine Warnung rausschicken irgendwie. Ne?
Ja, aber also ich frage mich halt auch, was die Alternative ist. Ich brauche in der Anästhesie zumindest und auch in der Notaufnahme ist das, glaube ich, auch so ein IV verabreichbares Nicht-Opioid-Analgetikum. Paracetamol, die analgetische Wirkung ist oft unzureichend für die Indikation, wo wir es brauchen.
Ist für die Leber im Übrigen auch nicht so gut.
Ist für die Leber auch nicht so gut, aber und Novalgien, was jetzt ja über viele, viele hundert Jahre gut eingesetzt wurde, wird jetzt, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, immer schlechter geredet. Soll ich jetzt, es gibt ja so ein paar injizierbare oder eins fällt mir ein, injizierbare NSAR, die sind aber relativ frisch auf dem Markt und viel, viel schlechter erforscht. Soll ich jetzt wegen einem fraglichen Benefit eins dieser NSAR geben, wo ich gar nicht weiß, was die machen? Oder lieber
da gab es ja auch schon einiges im Bereich mit kardialen Nebenwirkungen, die erst gehypt wurden, selektive COX-2-Hämmer, wo dann 3 Jahre später wurden sie hier vom Markt genommen.
Genau.
Ja, also das muss man ja auch bisschen mit Skepsis zumindest betrachten.
Soll ich jetzt ein seit 100 Jahren etabliertes Medikament umgehen? Irgendwie habe ich Bauchschmerzen dabei, aber ich wollte euch nicht vorenthalten, dass es diesen roten Handbrief
sind
gab.
Sind die Bauchschmerzen eher im rechten oder im linken Oberbauch?
Ja, das kann die Leber sein, aber das hat bei mir sicherlich nichts mit Novalgineinnahme zu tun. und dann wollte ich eine Sache mit euch diskutieren, weil auf dem Divi-Kongress dieses Jahres, der ja auch letzten Monat war, oder Anfang diesen Monats, Anfang, weiß ich gar nicht.
Nee, es war Anfang diesen Monats, es ist immer Anfang Dezember traditionell, das ist da, wenn du keinen frei von mir eingeteilt bekommst.
Ah, okay. Wurde dieses Jahr diskutiert, ob ein Notarzt nicht 100 Intubationen braucht.
Auch als eins meiner Lieblingsthemen.
Im Jahr.
Ja. Im Jahr. Ah, im Jahr. Denn viel Spaß macht den Kram alleine, würde ich sagen.
Genau. Ja. Und da gab es natürlich viele Fürsprecher und.
Ich meine, wenn es ein Anästhesistenkongress ist, irgendwie.
Aber DIVI ist ja kein.
Intensivmedizin, ne?
Intensivmedizin. Interdisziplinäre Intensivmedizin.
Ja, aber hauptsächlich Schwerpunkt Anästhesisten, genau. Würde ich so sagen, ne?
Ich fand es auch schwierig. Jetzt kann man da anführen, und das wurde auch in Diskussionen angeführt: Berlin hat ein super Ausbildungskonzept. Die machen auch Kinderanästhesie alle. Die
müssen alle einen PALS-Kurs machen.
Genau. Aber Berlin ist halt nicht ganz Deutschland und hat nicht die Fläche. Und Berlin ist ein Land, wo viele Studenten, die da Medizin studiert haben, hängen bleiben und dort wohnen bleiben und wo der Ärztemangel, glaube ich, noch nicht so angekommen ist wie in der norddeutschen Tiefebene oder in.
Nur halt im Ost-Berlin brauchst du ja gar nicht weit zu gucken. Fahr mal 50 Kilometer nach Brandenburg nach oben, unten, rechts oder links.
Und wenn wir da jetzt die Anforderungen so hochschrauben, dass ein Nicht-Anästhesist sie eigentlich nicht erfüllen kann. Weil ich meine, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe einen Praktikanten dabei, der intubieren soll bei mir mit dem OP, dann kommt er, wenn es optimal läuft, am Tag auf 3 Intubationen, vielleicht 4. Wenn er jetzt nicht zwischen Seelen hüpft, sondern mit mir mitläuft. Und da muss ich schon im richtigen Saal eingeteilt sein und es muss die richtige OP-Abfolge da sein, dass man auf 4 kommt, würde ich sagen. Das heißt, für 100 Intubationen bräuchte der 25 Tage im OP und das ist schön gerechnet. Wie soll das denn ein Nicht-Anästhesist leisten und wie wollen wir diese Notarztstandorte besetzen, wenn wir solche Forderungen aufstellen?
Ja, und genau, das ist ja die entscheidende Frage. Also wer solche Forderungen aufstellt, stellt flächendeckend in Wirklichkeit das Notarztsystem, wie wir es heute kennen, in Frage. Das muss man ganz ehrlich einfach mal so klar und deutlich sagen, wie es ist. Also so sehe ich das. Darüber kann man diskutieren. Dann liegt der Diskussion aber eine andere Intention zugrunde und die ist nicht die Verbesserung der Versorgungsqualität, sondern ein Wandel im System.
Ja.
Das finde ich immer schwierig, wenn man was eines verpackt, überall was anderes. Wisst ihr, was ich meine? Also indem ich sage, ja, ich mache eine zwingende Bedingung und das hat zur Folge, dass automatisch alle Chirurgen nicht mehr NF fahren können, sage ich jetzt mal, oder alle Internisten. Oder auch, und das möchte ich für die eigene Fachgruppe jetzt sagen, auch viele von Anästhesisten, die überwiegend auf Intensivstationen tätig sind, werden ja, wenn sie nicht so Saalrotationen haben, kaum auf 100 Intubationen im Jahr kommen. Das ist nur ein kleiner Nebenpunkt, das würde man innerhalb einer Abteilung wahrscheinlich relativ leicht noch optimieren können. Und eine Sache habe ich auch noch, die S1-Leitlinie präklinisches Atemwegsmanagement sagt ja ganz klar, wir sollen primär das Videolaryngoskop nutzen. Mhm. Und das ist ja erwiesenermaßen auch bei Nicht-Anästhesisten mit deutlichem First-Pass-Success, da kommt das Englische wieder, bei der endotrachealen Intubation gekrönt. Also ein Device, was es einfacher macht und es auch leichter zu erlernen macht, dann muss man sich natürlich schon fragen, warum muss man denn dann fordern, dass jemand diese jährliche Routine von Intubationen hat? Wäre es nicht viel sinnvoller zu sagen, für die Erlangung der Zusatzbezeichnung Notfallmedizin schreibe ich vor, dass einer 50 Mal intubiert haben muss? Hm. Ich meine, es ist jetzt ein bisschen
provokant. Es gibt Sachen, die häufiger und wichtiger sind irgendwie. Also, dann würde ich eher mal die EKG-Lehre oder ähnliches mit reinwerfen.
Das ist der nächste Punkt natürlich, genau.
Ich meine, wie häufig befundet man ein EKG? Und wie häufig intubierst du?
Genau. Also. Und vor allen Dingen, wie oft intubiere ich einen Patienten außerhalb von Reanimationssituationen präklinisch, einem durchschnittlich tätigen Notarzt?
Ja.
Wenn, sagen wir mal, im Durchschnitt, ich fahre im Monat und ich glaube, ich fahre viel NEF, 5 Dienste ungefähr. Also ich glaube, das ist wirklich viel. Und meine letzte Intubation war gestern, aber die davor ist dann auch schon wieder 2 Monate davor gewesen sozusagen. Mhm. Also ich glaube, das ist einfach eine, und das sind nur keine Standorte, wo man einen Einsatz in 24 Stunden fährt. Und bei der Reanimation kann sich ein jetzt Notarzt, der sich in der Intubation nicht sicher fühlt, ja auch noch mit supraglottischen Atemwegshilfen und sowas behelfen. Ja,
und mit dem Videolaryngoskop.
Also es gibt eigentlich aber aus der Praxis betrachtet, für diese Zahl für mich kein Anhalt. Oder seht ihr das anders?
Ich sehe das genau wie du. Das wäre jetzt auch mein Schlusssatz gewesen. Ich finde viel wichtiger, dass vielleicht Notarztanwärter nachweisen sollten, dass sie schon mal mit einem Videolaryngoskop intubiert haben, weil das ist zwar leicht zu erlernen, aber es ist doch.
Man muss es vorher gemacht haben.
Das sollte man vielleicht mal unter kontrollierten Bedingungen gemacht haben. Ob es jetzt im OP ist oder auf Intensivstation, ist ja völlig egal. Und dass die vielleicht auch nachweisen, dass sie schon mal eine Larynxmaske, einen Larynxtubus benutzt haben, ist viel wichtiger. Und ich finde es ganz gefährlich, darüber eine Reform des Notarztsystems zu verpacken. Ich meine, wenn man jetzt wirklich möchte, man möchte so interventionelle Notärzte haben mit NEFs, wo man ECMO anbauen kann und die den Thorax aufreißen und was weiß ich, dann ist das ja ein nachvollziehbarer Gedankengang, dass man solche spezialisierten Notärzte irgendwo etabliert. Aber wenn man darüber die Flächennotärzte, die wir in einem Flächenland wie Niedersachsen einfach brauchen, abschaffen möchte, dann finde ich das ganz, ganz gefährlich und fies, das über irgendwelche Intubationszahlen zu machen oder so. Also ist meine Meinung dazu.
Ja. Ja, also sehe ich genauso. Also dann sollte man auch, es gibt eher wichtigere Dinge, die häufiger vorkommen und die man dann machen sollte oder verpflichtend einführen sollte. Die Intubation mag eins davon sein, aber man kann jetzt über zig Sachen diskutieren. Man kann auch über Reposition von Frakturen das definieren. Man kann das über differenziertere Narkoseeinleitung definieren, die irgendwie über man kann es wie Kindernarkosen fordern, wie in Berlin. Das finde ich lobenswert, aber das, auch das ist ein, auch in Berlin behaupte ich, eine seltene Einsatzindikation für ein NF. Also ich bin froh und dankbar, wenn ich Kindernotfälle habe und weiß, ich brauche, ich habe schon einige Kindernarkosen gemacht. Ich bin da in dem Notfallsetting zumindest sicher. Ich glaube, da haben andere ganz andere Probleme. Aber und ich könnte das im Zweifelsfall jetzt easygoing hier sozusagen machen. Mhm. Aber ich würde niemals erwarten von einem Kollegen, dass er das hundertprozentig sicher kann, weil dafür kenne ich auch genügend Fachärzte im Krankenhaus, die das ja nicht sicher können, weil sie es einfach nie machen.
Genau. Also. Selbst wenn sie einem Maximalversorger tätig sind, kann es ja durchaus sein, dass sie nie im Kindersaal eingeteilt sind oder so gut wie nie. Von daher, schwieriges Thema. Ich finde das über Zahlen zu machen, entweder man lässt das Notarztsystem so, wie es ist, oder man sagt, wir reformieren das Notarztsystem. Jetzt irgendwelche unrealistischen Zahlen, die nur noch eine Fachgruppe erfüllen kann, zu definieren, finde ich auch nicht gut. Gut, das Letzte unter Vermischtes ist, dass ich gelesen habe, dass die Bayerische Landesärztekammer am 5.12. einstimmig die Zusatzbezeichnung Homöopathie aus der Weiterbildungsordnung gestrichen hat.
Das feiere ich persönlich natürlich sehr.
Es gibt noch ein paar andere Ärztekammern. Am 5.12. war es die Bayerische, die hat mich jetzt drauf gebracht, aber ich habe mich sehr gefreut, dass auch die Ärztekammern vielleicht langsam verstehen, dass Homöopathie nicht nichts mit evidenzbasierter Medizin zu tun hat.
Ja, also ich kann ja nur an jede andere Landesärztekammer appellieren, die diesen Schwurblerverein noch irgendwas am Boden zugesteht. Das ist einfach, es hat mit Arztsein nichts zu tun. Natürlich muss man als Arzt irgendwie den Patienten als Ganzes betrachten. Ich wage aber zu behaupten, dass Schulmediziner das auch hinbekommen. Die werden nur nicht mit den gleichen Stundensätzen bezahlt, wie Homöopathen sich das bezahlen lassen. Und deshalb mag es sein, dass da die ein oder andere Zeit oder Minute weniger zur Verfügung steht. Das ist aber ein ganz anderes Problem. Also dafür braucht man keine Zusatzbezeichnung. Mhm. Also und vor allen Dingen keine teuren Zuckerkügelchen, die irgendwelche Leute sich dann bestellen müssen. Können auch gerne bei mir kommen und Snickers für 10 Euro das Stück kaufen.
Meinst du, die Chance, Diabetes zu kriegen, ist genauso hoch. Ja, genau so.